Ja, ich möchte Sie auch alle ganz herzlich heute Morgen grüßen. Wir freuen uns, unter Ihnen zu sein. Wenn es auch nur noch kurze Zeit ist, am kommenden Dienstag in einer Woche, ist es dann wieder soweit, dass wir zurück nach Haiti fliegen werden. Ob jetzt die Zeit erfolgreich war im Sinne von der Werbung von Mitarbeitern, wird sich zeigen. Es sind einige sehr gute Kontakte da. Wir freuen uns darüber. Denken auch, dass Sie ausbaufähig sind, und wenn Gott schenkt, dass dann Mitarbeiter kommen, vielleicht sogar aus dieser Gemeinde hier, dann sind wir sehr, sehr froh darüber. Wir wollen auch denen besonders danken, die in den vergangenen Wochen für uns gebetet haben. Wir waren viel unterwegs, viele Tausende von Kilometern sind wir gefahren. Die gebetet haben, werden auch vielleicht es nicht wissen, aber Sie haben auch für die Sicherheit von Volker Lotzes Auto gebetet. Das fahren wir im Moment, ja. Und ich hoffe, dass wir es in gutem Zustand wieder abliefern werden. Und danken Gott dafür, dass er diese Vorsorge auch für uns getroffen hat, dass wir gut und schnell überall hinkommen und auch wieder zurückkommen konnten. Ja, wir wollen heute Morgen ein Wort betrachten aus dem, wie Luther es dann nannte, das Kernstück des Evangeliums, aus dem Römerbrief. Aus dem 10. Kapitel, wo der Apostel Paulus zwischen dem lehrhaften Teil und dem praktischen Teil einige Kapitel einschiebt, wo er besonders über das Volk Israel spricht. Aber das Volk Israel einmal betrachtet in der Rückschau von der Erwählung her, das ist das Kapitel 9, das wollen wir nicht heute Morgen betrachten, sondern wir wollen ins Kapitel 10 gehen. Da steht nämlich Israel neben all den anderen Völkern in Bezug auf das Heil, auf die Errettung und Erlösung. Da heißt es, dass da kein Unterschied ist zwischen den Juden und den Griechen. Er, Gott, ist reich über alle, die ihn anrufen. Und dann kommt schließlich hier noch das Kapitel 11 an, wo er dann über die Zukunft des Volkes Gottes spricht, die sich eine Zukunft, die, ich meine, sich auch schon deutlich abzeichnet. Als ich vor vielen Jahren mal ein altes, sehr, sehr altes Kommentarbuch über die Offenbarung und Eschatologie, so über Endzeitlehre in die Hand bekam und einiges darüber las, da hatte der Schreiber also gar kein Konzept in Bezug auf, dass das einmal Realität auf werden würde. Alles wurde irgendwie vergeistlicht gesehen, das geistliche Israel. Aber dass die Israel einmal wieder ein Volk werden würde, das war ein Kommentar aus dem 18. Jahrhundert, das wurde einfach nicht gesehen. Das war nicht möglich. Die Juden waren kein Volk für nun schon weitaus über 1500 Jahre, fast 2000 Jahre jetzt. Aber wir sehen, dass Gott auch da sein Werk tut und sein Wort vollenden wird. Ich möchte uns den Text lesen. Er ist relativ lang, aber hat mir jemand mal gesagt, lese immer einen langen Bibeltext, an dem kann wenigstens niemand was kritisieren. Ja, das ist nicht der Grund, aber ich möchte den Text lesen in Kapitel 10 von Vers 4 bis Vers 17. Denn Christus ist des Gesetzes Ende. Wer an den glaubt, der ist gerecht. Mose nämlich schreibt von der Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt. Der Mensch, der das tut, wird dadurch leben. Aber die Gerechtigkeit aus dem Glauben spricht so. Sprich nicht in deinem Herzen, wer will hinauf gen Himmel fahren, nämlich Christum herabholen. Oder wer will hinab in die Tiefe fahren, nämlich Christus von den Toten heraufholen. Sondern was sagt sie? Das Wort ist dir nahe in deinem Munde und in deinem Herzen. Dies ist das Wort vom Glauben, das wir predigen. Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist, und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht, und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. Denn die Schrift spricht, wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Es ist hier kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Es ist über alle derselbe Herr, reich für alle, die ihn anrufen. Denn wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll errettet werden. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt werden? Wie denn geschrieben steht, wie lieblich die Füße der Freudenboten, die das Gute verkündigen. Aber nicht alle sind dem Evangelium gehorsam, denn Jesaja spricht, wer glaubt, Herr, wer glaubt unserem Predigen? So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Heute Morgen wollen wir uns eigentlich drei Worte merken. Die Worte sind das Wort, das Herz und der Mund. Er beginnt hier und sagt, Apostel Paulus beginnt hier und sagt, Christus ist des Gesetzes Ende, wer an den glaubt, der ist gerecht. Und führt das dann auf. Früher war ja, eigentlich bringen wir Gerechtigkeit immer mit der Erfüllung einer Gesetzespflicht. Der ist gerecht, der das Gesetz hält oder wenigstens nicht mit dem Gesetz in Konflikt kommt. Das ist das Verständnis von Gerechtigkeit, das wir haben. Aber er sagt hier, die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, und das führt er ja in den ersten 8 Kapiteln des Römerbriefes deutlich aus, die kommt auf andere Weise. Die kommt nicht aufgrund dessen, was wir tun könnten, denn jeder, der ehrlich ist, muss, nur wenn er sich die 10 Gebote vornimmt, wissen, dass er an jedem einzelnen dieser Gebote schuldig wird. Also brauchen wir eine Gerechtigkeit, die über die Erfüllung oder die versuchte Erfüllung des Gesetzes hinausgeht. Und da sagt er, stellt er dann Jesus Christus den Gläubigen vor Augen dort in Rom und sagt, ja, wenn ihr dem vertraut, der in vollkommener Weise gelebt hat, das Gesetz erfüllt hat, dann ist es nicht eure Leistung, die euch angenehm macht vor Gott, sondern das Geschenk der Gnade, was er euch anbietet. Das ist die Grundbotschaft der ersten 8 Kapitel im Römerbrief. Und so zieht er das noch einmal hier zusammen. Der Mensch will ja etwas tun. Er möchte ja irgendwie aktiv sein. Und das kommt auch hier in den Versen zum Ausdruck, wo es heißt, sprich nicht in deinem Herzen, ich will in den Himmel stürmen, um mir da irgendwie vor Gott meinen Fall vorzutragen. Oder, wie gesagt, Christus vom Himmel herunterholen. Oder ich will in die Tiefe hinabsteigen. Ich will ergründen, was es mit dem Tod und dem Leben nach dem Tode auf sich hat. Weder das eine noch das andere ist unser Weg. Sondern was sagt er dort? Er sagt, sondern, was sagt die Schrift? Das Wort ist dir nahe in deinem Munde. Was bietet, wenn ich es einmal so sagen darf, der christliche Glaube oder die christliche Religion an? Ich komme vom Hintergrund her nicht von einem christlichen Elternhaus. Meine Eltern haben uns in philosophischen Dingen unterwiesen. Sie haben uns eindrücklich klar gemacht, edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Und er soll danach tun, er soll sich bemühen, ein Leben zu führen, welches ihm dann in seinem nächsten Leben eine höhere Stufe gibt. Und da man das ja in einem Leben nicht schaffen kann, also muss man sich emporfürsten zu immer einem höheren Niveau, um irgendwie das Ziel zu erreichen, was die Götter den Menschen gesteckt haben. Das sind andere, die glauben, dass ja eine Leistung vor Gott besteht. Vor vielen Jahren haben wir mal damals in Frankfurt gelebt haben, auf unseren Straßeneinsätzen einen Mann von Afghanistan kennengelernt. Er studierte damals den Islam in Kairo. Und wir kamen ins Gespräch, er kam dann auch zu uns nach Hause. Und dann kamen wir in das Gespräch über den Glauben. Ja, er war ein religiöser Mann, er wollte ein religiöser Leiter werden. Und da sagte er mir, sagte er uns dann, wir saßen zu Hause, ja, jetzt sag mir doch mal, was sind die Regeln, um Christ zu sein? Was muss ich tun, damit ich eindeutig weiß, jetzt bin ich Christ? Er sagt, bei uns im Islam ist das klar, da sind 5 Punkte. Wenn ich die einhalte, dann weiß ich, ich stehe richtig. Und das ist ganz simpel und einfach, ist gar nicht schwierig. Aber wir versuchten ihm klarzumachen, mit dem christlichen Glauben ist das nicht so, dass wir sagen können, hier sind die 10 Gebote und hier ist die goldene Regel und hier ist dieses und jenes und jetzt geh hin und tu das. Sondern unser Verhältnis zu Gott ist nicht darauf begründet, auf eine Erfüllung von Dingen, die wir tun, sondern es ist auf etwas gegründet, was Gott für uns getan hat. Und wir versuchten ihm das zu erklären. Es wollte ihm damals nicht einleuchten. So gibt es viele Angebote, die gemacht werden in dieser Welt, wo es heißt, du musst dein Potenzial als Mensch verwirklichen, du musst dich selbst erkennen, die Tiefen der Kräfte, die in dir sind, die musst du mobilisieren und vieles andere mehr, was uns heute ja eben in vermehrtem Maße angeboten wird. Die Bibel sagt eins, das Wort ist dir nahe in deinem Munde und deinem Herzen. Und das ist das Wort vom Glauben, das wir predigen. Was sollen wir mit diesem Wort jetzt tun? Es ist ja nicht, es ist ein Buch, ja. Welche Kraft hat das, ja? Ja, es beginnt zu wirken, wenn wir es in unser Herz hineinfallen lassen. Und das ist ja nun mal so eine Sache. Wie lässt man das Wort Gottes in sein Herz hineinkommen, ja? Es ist ja nicht irgendwie, dass wir da einen Trichter anschließen können und dann füllen wir das Wort da oben rein, dass es dann ins Herz kommt. Die Bibel spricht übrigens, wenn es um das Herz geht, nie von der Blutpumpe, die uns Gott gegeben hat, damit unser Körper mit Blut und all den nötigen Sauerstoff und all dem, was es eben nötig ist, versorgt wird. Das ist nie im biblischen Sinne das Herz. Es ist gar nicht so genau definiert. Es ist irgendwo der Mittelpunkt unseres Lebens. Und das Herz denkt, das Herz fühlt, ist also nicht auch nur das, wo man sagen, das Emotionelle, was da drin ist. Mit dem Herzen fassen wir Entschlüsse. Es ist sozusagen das Zentrum, wo alles, unser ganzes Leben zusammenläuft. Das ist unser Herz. Das Herz hat eine interessante Tätigkeit. Da gibt es ein Psalmwort, das heißt, lass dir die Rede meines Mundes und das Gespräch meines Herzens wohlgefallen, Herr, mein Gott und mein Fels. Das Gespräch des Herzens, das ist jetzt nicht, dass hier irgendwie so eine Art Selbstgespräch da geführt wird. Das Wort geht zurück auf eine interessante Tatsache. Und manche von Ihnen wissen, Luise und ich, wir beide kommen aus der Landwirtschaft. Und es ist ein landwirtschaftliches Konzept. Wenn man abends nach der Fütterung, so eine Stunde später in den Stall, ja, nicht, hier reden wir vom Kuhstall, ja, hineingeht und dann sieht man die Kühe eine nach der anderen, die hat sich dann hingelegt und ruht. Da sind so die Seufzer da. Man hat seinen Wanst wirklich voll geschlagen und jetzt liegt man dort. Und dann geschieht ja etwas Interessantes. Die Kühe haben ja nicht wie wir nur einen Magen, obwohl wir unsere Eltern immer überzeugen wollten, wir hätten 2 Mägen, ja. Einen fürs normale Essen, einen für den Nachtisch, aber das stimmt nicht da so. Die Kühe haben 4 Mägen. In den ersten, in den großen Pansen, da können sie also viel, viele Kilo von Fressen eben ganz schnell sich reinziehen. Und dann kommt die Zeit, dann legen sie sich hin und dann geschieht da etwas innerlich. Dann werden so kleine Bällchen von diesem Speisebrei wieder hinaufgeschleudert, praktisch die Speiseröhre rückwärtig hoch ins Maul der Kuh und dann liegt sie da. Man nennt das Wiederkauen, dadurch der Wort auch Wiederkäuer. Und genau das ist es, was dieses Gespräch des Herzens biblisch beinhaltet. Es ist wie, als wenn man noch einmal das, was in einen hineindringt, das muss man ja verarbeiten. Und das macht, dass Herz verarbeitet ist. Und wer wissen will, was in seinem Herzen vor sich geht, man kann ja nicht hier aufmachen und da rumoperieren, zu sehen, was im Herzen, gut, ist im physischen Herzen ja, aber nicht im geistlichen Herzen geht das ja nicht. Aber wer wissen will, was in seinem Herzen, was in meinem Herzen, wenn ich das wissen will, brauche ich nur mal stille zu sein und sagen, Was erfüllt mich? Worüber denke ich nach? Was ist das, was mich, wenn ich nachts aufwache, was durch meinen Kopf geht? Oder wenn ich Muße habe und ich setze mich irgendwo hin, was mich beschäftigt oder was mich umtreibt, was mich sorgenvoll macht. Das ist das, was das Herz erfüllt. Und so sagt der Apostel Paulus hier, dass das Wort ins Herz hineindringen muss. Und das geht durch den, dass ich diesem Wort vertraue, dass ich ihm Einlass gebiete, dass ich mich dem Wort aussetze, dass ich glaube, dass dieses Wort etwas zu sagen hat. Ob jetzt, wie angekündigt bei diesem Männerfrühstück, zum Älterwerden hat das Wort etwas zu sagen. In meine Familie hat das Wort zu sagen, zu meinen Kindern. Das Wort hat etwas zu sagen über meine Arbeit, über meine Finanzen. Das Wort hat Einfluss oder will Einfluss haben. Wir geben ihm Einfluss, indem wir ihm vertrauen, indem wir es in unser Herz lassen, indem wir es bewegen. Und natürlich, das Wort sagt hier, denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht und wenn man mit dem Munde bekennt, wird man errettet. Das Wort dringt hinein in unser Herz. Und dann kommt aber auch der Punkt, wo wir sagen, das ist Gottes Wort an uns, dass wir dann ein Wort an Gott richten und sagen, ja, Herr, ich glaube das. Ich will das annehmen. Ich danke dir, Herr, dass du mir dieses Wort gibst, auf das ich vertrauen kann, auf das ich mein Leben bauen kann, mit dem ich alle Situationen meines Lebens durchleben kann. Ich möchte sagen, bewältigen, aber es gibt auch Punkte, wo ich nicht weiß, wie es bewältigt werden kann. Aber ich weiß oder vertraue darauf, dass Gott es weiß und gehe durch diese Situation zusammen mit ihm. Es heißt dann hier, denn die Schrift spricht, wer an ihn glaubt, der wird nicht zu Schanden, denn es ist hier kein Unterschied. Und wer den Namen des Herrn anrufen will, soll errettet werden. Das ist eine ganz klare, deutliche Aussage. Wer das tut, darf wissen, dass Gott ihn angenommen hat. Nicht nur anrufen jetzt als ein Ritual, sondern anrufen so, wie der Zöllner damals im Tempel sagt, Gott sei mir Sünder gnädig. Wer so anruft, der darf wissen, dass er von Gott angenommen wird. Der soll errettet werden. Dann kommen diese vier Fragen. Vier Fragen, die der Apostel Paulus in den Raum hineinstellt, ohne sie zu beantworten. Die führen uns dann über den persönlichen Bereich hinaus in den Auftrag, den wir in dieser Welt haben. Es geht hier ja nicht um, und das ist immer wieder wichtig zu sehen, es geht hier nicht um ein erweitertes religiöses Angebot. Wir gehen nicht nach Haiti oder andere nach Afrika oder wieder andere nach Ozeanien, um dort eben ein zusätzliches religiöses Angebot möglich zu machen für die Leute, sondern wir gehen, weil wir selber erkannt haben, dass wir verloren waren, weil wir Gott angerufen haben und nun wissen, dass wir errettet sind. Nicht aufgrund unserer Leistung, weil wir jetzt besser sind als andere, sondern aufgrund der Zusage, die Gott uns gemacht hat. Deswegen gehen wir hin und sagen, ihr könnt leben. Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ihr könnt durch ihn zu Gott kommen. Es geht um Leben oder Tod und ewiges Leben, ewigen Tod. Es geht um Himmel oder Hölle, ob man das möchte oder nicht. Es geht um Gnade und Gericht, Vergebung und Verdammnis. Deswegen ist das eine ernste Sache, ist eine fröhliche Sache, weil die Möglichkeit eines Auswegs da ist. Weil wir nicht nur sagen können, Gottes Zorn ist über der Welt offenbart, sondern nein, Gottes Liebe ist über die Welt offenbart worden, in Jesus Christus. Und wir dürfen dieses Angebot machen. So wie einer, der ein todkrank war. Und jemand kam und hat gesagt, ich kenne das Medikament. Ich weiß den Arzt, der dir helfen kann. Und man hat Heilung erfahren. Ich denke, es ist mir nie schwer gefallen, wie ich seinerzeit schwer große Probleme mit dem Rücken hatte. Und ein Arzt in Hannover hat mir bestens geholfen. Also ich habe alle Leute hier zu dem Arzt nach Hannover geschickt. Warum nicht? Er hat mir geholfen, er kann auch anderen helfen. Ja, es war gar kein Problem, mit Leuten darüber ins Gespräch zu kommen. Und so soll es auch bei uns mit dem Glauben sein. Wir haben das Medikament für unsere Seele gefunden. Und wir sind gesund geworden daran. Und wir dürfen es anderen weitersagen. Es gibt keinen anderen Grund, sagt der Apostel Paulus. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Und hier kommen dann diese vier Fragen. Sie werden ja ausgelöst durch die Aussage, wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll errettet werden. Und dann sagt er aber, wie sollen sie anrufen, an den sie nicht glauben? Wenn ich jemandem ein Verhältnis des Vertrauens habe, werde ich ihn nicht um Hilfe bitten. Wenn ich weiß, dass er mich ablehnt, habe ich keinen inneren Drang zu sagen, jawohl, hilf mir mal. Dann kommt die nächste Frage, wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Niemand wird sein Vertrauen jemandem schenken können, wenn er ihn überhaupt nicht kennt. Setzt ein Wissen voraus. Wie sollen sie aber hören, wenn nicht jemand da ist, der es verkündet? Und dann, wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt werden? Und das sind die Fragen, die denen gestellt werden, die diese Erlösung, dieses Errettetsein persönlich erfahren haben. Wir haben es erfahren, wir sollen es weitergeben. Und dann führt er es sehr weiter aus und sagt ja, wie lieblich die Füße der Freudenboten. Ja, wie freut man sich über die, die eine gute Nachricht bringen. Die hingehen und eben dieses Wort weitertragen. Das ist der weltweite Auftrag Gottes, in diese Welt hinein sein Wort zu tragen. Es gibt dafür keinen Ersatz. Es gibt kein anderes Evangelium, obwohl andere meinen, sie könnten ein anderes Evangelium bringen. Es gibt keinen anderen Namen, in dem Menschen errettet werden, als nur einen Namen. Und das ist, wie gesagt, eine ernste und eine fröhliche Sache zugleich. Wenn wir daran denken, wenn heutzutage ist es sogar schon etwas mehr, wahrscheinlich 5 oder 6, aber vor Jahren, wie ich einmal so ein Kalkül gemacht habe, sind es ungefähr 4 Menschen, die in jeder Sekunde sterben in dieser Welt. Und von diesen 4 Menschen hat einer die christliche Religion, ob er wirklich im Herzen glaubt, das weiß man nicht, aber ungefähr. 2 von diesen 4, der eine ist ein Christ, ein weiterer ist jemanden, der in der Nähe von Christen gelebt hat, vielleicht die Botschaft gehört hat, aber sie nicht angenommen hat. Und die anderen 2 haben nie eine echte Entscheidung für Jesus treffen können, weil sie es nie gehört haben. Das ist ungefähr die Situation von heute, wahrscheinlich über 5-6 Milliarden, ich weiß nicht mehr genau, ich kann nicht genau sagen, welches die Zahl der Menschen, die auf dieser Erde leben, sind, aber auf jeden Fall sind es wahrscheinlich um die 6 Milliarden Menschen. Gott wirkt in dieser Welt. Wir dürfen uns darüber freuen. Ich war neulich mit meiner Frau beim Zahnarzt. Das hat nichts mit dem Wirken Gottes zu tun. Aber ich schlug einen Spiegel auf. Ne? Und da liest man normalerweise auch nicht das Wirken Gottes. Ja? Aber interessant war da eine Notiz drin. Ne? Da stand drauf, chinesische Führung besorgt über die große Anzahl der religiösen Menschen in ihrem Land. War ja ein Land, das sich auch wie andere kommunistische Staaten zum Ziel gesetzt hat, alle Religion auszurotten. Einige von uns erinnern sich vielleicht noch an die sogenannte Kulturrevolution der 60er Jahre dort, wo die Einheiten der jungen Parteigänger dort gegangen sind und haben Millionen von Menschen ums Leben gebracht. Ausgerottet, buchstäblich. Und man fragte sich damals, alle Missionare, alle ausländischen Missionare mussten das Land verlassen, Anfang der 50er Jahre sowieso. Man wusste nicht, was es überhaupt da in China noch zu tun gibt, was sich da noch tut in Bezug auf Christentum oder auf die verschiedenen Religionen. Und als dann langsam so in den 70er Jahren die Türen aufgingen mit dem Präsident Nixon, der da zuerst so die ersten Kontakte da geknüpft hat, und dann stellte man fest, doch, es gibt noch Christen dort. Es gibt zwar wenige Kirchen, aber die sind ziemlich voll. Und dann stellte man fest, nein, es gibt ja anscheinend mehr, als es vorher gab. Also mehr als die eine Million Christen, die man, 1,5 Millionen, die es vor der Schließung Chinas gab. Und dann überschlugen sich die Meldungen von solchen, die dann Besuche machten in verschiedenen Provinzen. Und es gab hohe Zahlen. Ich habe mich manchmal in den Kopf gefasst und habe gesagt, stimmt das dann? Ja? Und dann lese ich da im Spiegel, dass in einer Provinz von 64 Millionen Menschen 2,2 Millionen registrierte Christen sind. Das war ja nicht die Zahl, die die Leute so beunruhigt hat, sondern da waren eben auch noch eine große Anzahl, vielleicht noch mehr als die doppelte Menge, nicht registrierte Christen im Land. Und wenn man das mal in ein Kalkül zieht und das dann auf den Rest von China überträgt, obwohl ich nicht weiß, ob das möglich ist, dann kommt man auf Zahlen mit 50, 60, vielleicht noch mehr Millionen Christen, die heute in China leben. Völlig losgelöst von ausländischem Einfluss, wo man ja immer gesagt hat, man hat früher den Menschen das Evangelium übergestülpt oder es war eben der westliche Gott, den man da gepredigt hat. Hier hat sich etwas getan in einem Land, was wahrscheinlich in die Missionsgeschichte eingehen wird als eines der großen Wunder dieses Jahrhunderts. Es erfreut das Herz, wenn man das sieht. Gut, es sieht in anderen Ländern nicht so gut aus. Ich sprach gestern gerade mit dem Mann, bei dem wir wohnen. Er ging zu einem Missionsvortrag und da sind zum Beispiel in Ruanda von dieser einen Freikirche dort in Ruanda über 6.000 Menschen in dem Massaker der vergangenen Jahre ums Leben gekommen. Wenn man sich vor Augen hält, dass jedes Jahr die Schätzungen gehen, und das ist auch schwierig festzustellen, aber zwischen 150 bis 300.000 christliche Märtyrer, das heißt Leute, die umgebracht werden, weil sie Christen sind, jedes Jahr in unserem Ende des 20. Jahrhunderts. Muss man sich mal vorstellen. Mehr Christen werden in einem Jahr umgebracht wie in der ganzen römischen Verfolgungszeit der ersten 200 Jahre. Dann ist, gut, es ist oft ja vermischt mit politischen Einflüssen im Sudan zum Beispiel, aber es ist oft religiös und politisch gemeinsam motiviert. Gott wirkt. Ich habe gelesen von einer Bestellung für Kirchenbänke in Sao Paulo. Eine Freikirche hat dort Kirchenbänke bestellt. Die wurden beim Kilometer bestellt. Die haben 11 Kilometer Kirchenbänke bestellt, weil das notwendig war für ihre verschiedenen Gemeinden, brauchen sie, und haben das dann im Großen gemacht. Ja, freut man sich über sowas. Aber Zahlen sind ja nicht das Ausschlaggebende. Wir kommen wieder zurück auf die Aussage, die der Apostel Paulus macht. Und das sind wieder diese drei Worte, für die wir uns merken wollen. Das Wort, das Herz und der Mund. Diese drei Bereiche gehören zusammen. Das Wort ist dir nahe, sagt er. Dieses Wort sollst du in deinem Herzen glauben. Hineinnehmen, hineinlassen in dein Leben. Da, wo du Entscheidungen triffst, soll das Herz mitreden. Und das Herz, welches eben das Wort Gottes, ich sag's mal so landwirtschaftlich, wiederkäut. Das Wort Gottes, das Herz, was das Wort Gottes bewegt innerlich. Und dann das nächste, wir sollen dies mit dem Munde bekennen, das heißt, wir sollen das Wort weitertragen. In unsere Familien hinein, über unsere Familie, zu unseren Arbeitskollegen hinaus, über die Gemeinde hinaus, in unser Umfeld, bis hinaus, wie der Apostel Paulus sagt, zu den Enden der Erde. Da sollen wir das Wort hineintragen. Das ist der Auftrag, den er tut und zu dem er uns auch helfen wird. Wir wollen noch zusammen beten. Herr Jesus Christus, wir wollen dir danken, dass du in deiner Liebe dich uns zugewandt hast, dass du nicht Forderungen an uns stellst, sondern dass du uns ein Angebot machst, das Angebot deiner Liebe, das Angebot deiner Vergebung, das Angebot, in der Gemeinschaft mit dir zu leben. Und dann nimmst du uns mit hinein und adelst uns mit dem Geschenk, dass wir teilhaben dürfen an dem Bau deines Reiches. An diesem Vorrecht, anderen mitzuteilen. In Wort, in praktischer Tat, in Liebe, in der Begegnung von Notsituationen hinein zu sagen, es gibt einen Gott, der dich liebt. Willst du ihm nicht folgen? Und so bitten wir dich auch, Herr Jesus, dass jeder Einzelne, der hier an diesem Morgen sitzt und dein Wort hört, es hineinnimmt in das Herz, in das Innerste seines Wesens, es bewegt und das, was du uns anbietest, als ein Geschenk, auch freudig und dankbar annimmt. Wir preisen dich dafür und danken dir in Jesu Namen. Amen.